Audio Now.
Er hatte geschlafen, aber hatte so eine ganz unangenehme, knorzende Atmung. Und man konnte sich schon ein Bild dazu machen, wie das Kind dazu aussah, dass das nicht gesund ist, so wie er jetzt in dem Moment geatmet hat. Er sollte dann eben den nächsten Tag zur OP. Und dann guckte sie mich nur an und fragte, okay, was kann denn alles schiefgehen? Ich erzähle jetzt nicht, was alles schiefgehen kann. Und das war wirklich faszinierend zu sehen, dass da sowas sein kann, dass das so ein krasser Wechsel sein kann. Ja, sehr schön zu sehen.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dr. Marissa Polak ist Fachärztin für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin am Asklepios-Klinikum St. Georg in Hamburg. Ihre Arbeit ist sehr vielfältig. Sie arbeitet auf der Intensivstation, sie führt die Narkosen durch bei Patientinnen und Patienten, die operiert werden, und sie fährt Notarztwagen. Mit ihr rede ich heute über einen Fall, der ihr nicht auf der Arbeit begegnet ist. Zu dem kleinen Patienten, um den es geht, hat sie ein ganz besonderes Verhältnis.
Ja, das ist der kleine Sohn meiner sehr guten Freundin. Und die Geschichte ist jetzt schon ein bisschen länger her. Er hat nämlich gestern seinen 8. Geburtstag gefeiert. Schon mal ein positives Ende. Und das fing an, als er ein halbes Jahr alt war. Und dann fingen die ersten Infekte an. Und das nahm so seinen Lauf.
Und wenn man jetzt hört, so ja, Infekte, das ist ja erstmal normal im Kleinkind- oder Babyalter, das ist ja nichts Besonderes. Wie entwickelte sich das? Wie kamen Sie da ins Spiel?
Ich habe meine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht, deswegen bin ich mit Kindern sowieso noch mal einmal mehr verbunden. Und natürlich für eine Freundin, die zum ersten Mal jetzt ein Kind hatte, ihr erstes Kind, habe ich dann natürlich gerne unterstützt. Und das fing so an, dass der immer mal wieder dann natürlich eine Rotznase hat und sowas. Das fängt aber eigentlich erst an, wenn die in die Kita kommen. Also ein bisschen später. Klar haben die Kontakt zu anderen Kindern mal, wenn Muttis sich treffen. Heutzutage ja weniger, aber zu der Zeit war man ja noch viel unterwegs. PKIP-Kurse, Kaffeetreffen und so weiter. Deswegen war das schon ein bisschen zu früh, was uns dann später eben auffiel. Und das waren so kleine Infekte, wie gesagt, mal eine rotzige Nase. Aber er hatte schon immer eher Husten mit dazu und erschwerte Atmung, was schon sehr auffällig gewesen ist.
Und dann gab es eine Szene, wo Sie zu Hause waren und Ihre Freundin angerufen hat. Was hat sie da gemacht oder erzählt und wie haben Sie reagiert?
Ja, das war so typisch, weil das diese Infekte natürlich nachts eher waren, wenn der Kleine gelegen hatte, was man sich bei sich selbst ja auch vorstellen kann. Wenn man wirklich was auf der Lunge hat und sich dann noch hinlegt, dann wird das nicht unbedingt besser, dann setzt man sich aufrecht und natürlich abends dann mit Fieber kombiniert. Und dann nahm das zu und dann rief sie mich einen Abend an und sagte nur so, irgendwie hört er sich ganz komisch an. Und hat wirklich das Telefon dann ans Bettchen gehalten, er hatte geschlafen, aber hatte so eine ganz unangenehme, knorzende Atmung und man konnte sich schon ein Bild dazu machen, wie das Kind dazu aussah, dass das nicht gesund ist, so wie er jetzt in dem Moment geatmet hat.
Sie haben das durchs Telefon gehört, das hörte sich komisch an. Was haben Sie Ihrer Freundin geraten von der Ferne?
Ja, da war das schon so, dass er immer mal wieder Vorwege schon beim Kinderarzt war. Dort durfte er inhalieren. Da hat man gesagt, ja, also ein kleiner Infekt, hat dann immer, wie gesagt, seine Inhalationen gehabt mit Bronchospasmolytika in dem Fall und eben auch gelegentlich mal Cortisonspray. Aber diesmal hatte sich das noch extremer angehört und man konnte sich schon vorstellen, dass er wahrscheinlich sogar Einziehungen hatte und wirklich eher atemnötig war und vielleicht schon so ein drohendes Atemversagen, das war noch nicht ganz gegeben, aber dass er auf jeden Fall nach Luft japste. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so pack den ein, weil das wirst du zu Hause nicht mehr handeln können mit Inhalation und fahr mit ihm ins Krankenhaus, weil das muss jetzt mal genau beobachtet werden und muss geguckt werden, wie jetzt seine Sauerstoffsättigung ist.
Mhm. Das heißt, wenn ich da kurz einhaken darf, Sie haben gesagt, er war beim Kinderarzt oder die Mutter war beim Kinderarzt wegen dieser Sachen schon vorher gewesen. Nochmal zum Inhalieren. Sie haben ja gesagt, da sind dann bestimmte Medikamente dabei. Können Sie das ein bisschen erklären, die Fachwörter, dass man das sozusagen als Laie auch versteht?
Also wenn man so einen Infekt, eigentlich hat man ja meistens einen Infekt der oberen Atemwege, dass man ein bisschen Schnupfen hat, ein bisschen Halskratzen und so weiter. Und bei dem Kleinen war das jetzt so, dass es das eher Probleme der unteren Atemwege waren. Also eigentlich alles, was so hinter der Stimmritze ist. Dass er dort Sekret hatte, so eine Bronchitis, also ein Zusammenziehen auch der Bronchien. Und was dann eben dazu führt, dass man schlechter Luft bekommt. Und dann setzen die Kinderärzte die germalen Viren und Bakterien, die da sind, setzt man dann erstmal Medikamente ein, die die Bronchien weiten. Also Bronchospasmolytika, dass eben diese Bronchien sich nicht zusammenziehen. Das sind solche Medikamente wie Atarenol und Salbutamol. Und eben um diese Bronchien zu weiten, damit das Kind selbst dieses Sekret oder Ähnliches abhusten kann. Und man versucht eigentlich so wenig wie möglich gleich mit Antibiotika raufzuhauen. Das hat man früher gerne gemacht, aber da ist man eher zurückhaltend und sagt, man guckt, dass das Kind das erstmal selbst kompensieren kann. Was auch am Anfang immer gut geholfen hat.
Hat er denn beim Kinderarzt dann mal irgendwann Antibiotika bekommen?
Ja, das fing dann auch an, dass man gesagt hat, okay, da müssen wir jetzt mal ein bisschen schwere Geschütze auffahren, weil eben seine Infektparameter eben auch hochgegangen, seine ganzen Entzünder hochgegangen sind. Und somit hat man gesagt, komm, jetzt muss man da antibiotisch ran, weil da ist schon ein Sekret, was nicht so gut aussieht, wenn er das hochhustet. Das hat er bekommen und dann hat er auch noch Cortison bekommen, was man heutzutage eben auch häufiger macht, dass man Cortison vernebeln lässt. Einfach weil das Bronchialsystem so hyperreagibel ist und man sagt dann, okay, damit unterdrückt man das mit dem Cortison. Mhm. Und das hat für kurze Zeit immer geholfen. So, ja, hatte er 2 Wochen den Infekt und dann war wieder gut. Und dann ging das aber immer wieder los, 2, 3, 4 Wochen später, so dass der wirklich einmal im Monat eigentlich ordentliche Infekte hatte.
Cortison vernebeln heißt, wenn die Kinder so klein sind, können die ja noch nicht so ein Spray handeln oder nehmen. Das heißt, wie macht man das mit dem Vernebeln?
Es gibt entweder diese solche Inhalationsgeräte, Pariboys nennt man die, aber es gibt auch wirklich für zu Hause, also die kann man sich in der Apotheke holen. Und sonst gibt es auch so wirklich Geräte, mit denen man, wo ein bisschen Luft dann rankommt und dann gibt man einen Atem über eine Maske und so. Die meisten Kinder tolerieren das ganz gut. Das ist zwar einmal kurz unangenehm, dann kriegen die einmal so eine Maske vorgehalten und dann drückt man einmal oben rauf und dann wird so ein Stoß freigesetzt und das funktioniert dann ganz gut.
Jetzt nochmal zu dem Abend zurück, wo Sie gesagt haben, das wird zu Hause schwierig werden zu handeln, pack den jetzt mal ein und fahr in die Klinik und lass die Kollegen drauf gucken. Wie ging das denn da weiter? Was wurde da geprüft? Was wurde mit ihm gemacht und welche Diagnose wurde erstmal gestellt?
Erstmal ist er, wie gesagt, ins Krankenhaus gekommen und dann haben die Kollegen dort in der Notaufnahme auch schon relativ schnell reagiert, haben gesagt, klar, war wieder die Infektzeit. Und dann hat er erstmal eine Sauerstoffsättigung an den Finger bekommen, um erstmal zu gucken, wie ist seine Oxygenierung, also wie viel Sauerstoff kommt eigentlich im Blut wirklich an. Und die war schon reduziert, aber war noch ganz gut kompensiert. Also war noch okay, aber man hat schon gesehen, das Kind hat ein Problem. Da kommen halt bei Kindern ganz viele Sachen dazu, die man beim Erwachsenen nicht unbedingt mehr sieht, wie Einziehung. Also wir nennen das interkostale Einziehung oder supraklavikuläre. Also das heißt, das Kind versucht, Luft in den Körper reinzubekommen und zieht dadurch seine ganze Atemhilfsmuskulatur zusammen und sieht, wie gesagt, auch angestrengt aus. Und ich glaube, der war auch ordentlich blass und Nasenflügeln kommt auch dazu. Das heißt, man sieht wirklich, wie die Nasen flügeln, also flattern. Und daran erkennt man wirklich so eine Atemnot. Und dann haben die eine Blutentnahme gemacht. Dann nimmt man eine Kapilläre, also man piekst einmal in den Finger oder eben auch in die Arterie direkt. Und darüber konnte man sehen, wie gut ist das Blut jetzt mit Sauerstoff oxygeniert. Und das war viel zu niedrig. Also Werte, die kleiner 70 waren und das war nicht gut. Und dass man gesagt hat, okay, der muss jetzt hier bei uns bleiben im Krankenhaus, kriegt Sauerstoff, was er davor nie bekommen hatte. Und dann muss das überwacht werden.
Das kennen wir jetzt in Corona-Zeiten, hat man da schon häufiger gelesen oder gehört, Sauerstoffsättigung im Blut. die ist bei Kindern wesentlich höher normalerweise.
Ja, also Kinder kompensieren das ja viel länger. Und die haben dann viele andere Mechanismen, wie sie atmen schneller und das Herz schlägt viel schneller als bei uns. Das gleicht sich dann irgendwann alles an. Das heißt, die Kompensationsmechanismen sind erstmal relativ gut. Aber wenn es dann Probleme gibt, kann das auch schnell mal ins Gegenteil verkehren und kann wirklich große Probleme machen.
Und Sie haben gerade das Wort Einziehung erwähnt. Sie haben gesagt interkostal oder supraklavikulär, das heißt also zwischen den Rippen oder am Schlüsselbein, dass man sich das nochmal bildlich vorstellen kann. Hören ja vielleicht auch Eltern von kleinen Kindern zu, wo sie dann gucken müssten.
Ja, also es ist schon ganz eindrücklich, wenn man sich so den Brustkorb eben anguckt und guckt, was passiert da gerade. Und wenn man schon sieht, das sieht einfach nicht normal aus. Kinder haben oftmals eine Bauchatmung und wenn die auf einmal anfangen, die Luft wirklich einzuziehen zwischen den Rippen, dann ist das kein gutes Zeichen. Genauso dieses, ja, also da sieht man schon, die versuchen, diese Luft so extrem reinzubekommen und das ist genau das Problem. Ja.
Das heißt, das Kind war in der Klinik, bekam Sauerstoff. Die Diagnose lautete damals erstmal?
Bronchitis, wieder schwere Bronchitis ist dann auch behandelt worden, wieder vernebelt, inhaliert. Und hat dann, glaube ich, auch ein Antibiotikum bekommen oder gelegentlich mal. Und dann war das wieder gut. Dann war er 2-3 Nächte mal in der Klinik. Mama natürlich mit dabei. Das ist natürlich immer eine schwere Belastung, wenn man in einem kleinen Krankenhauszimmer liegt und schläft und das Kind einfach das nicht gewohnt ist. Und danach konnte er wieder nach Hause. War wieder alles gut. Hatte sich wieder beruhigt. War wieder alles bestens.
Und dann, wie ging es weiter? Das Kind wurde ein bisschen älter. Wie alt war er inzwischen? Und war er eigentlich belastet von diesen Infekten oder von diesem, ja, doch Problem mit der Atmung ab und zu?
Ja. Merken Sie das? Also ich war relativ häufig da und ist ein kleiner, aufgeweckter Junge gewesen. War gut genährt und das hat ihm viele Vorteile verschafft für später. Und deswegen plädiere ich auch mal lieber ein bisschen zu viel bei den Kiddies. Und klar sollen sie nicht dick sein, aber dem sowas entgegenzusetzen. Was aber immer auffällt, dass er nicht körperlich belastbar war. Das heißt, so körperliche Sachen wie, ich sprinte jetzt mal kurz hier rum und das macht man ja als anderthalbjähriger, flitzt man ja schon überall hin. Das hat er nicht so gerne gemacht, beziehungsweise hat man gemerkt, dass ihn das immer schon schnell angestrengt hat. Also er war eher derjenige, der ruhig da gesessen hat und sich mit kleinen anderen Sachen beschäftigt hat, anstatt rumzuflitzen und vielleicht auf irgendwelche Sachen rumzuklettern. Mhm. Ja.
Das heißt, das Kind war ein bisschen größer, ein bisschen älter geworden. Wie ging das weiter? Ich glaube, sie bekamen noch mal abends einen Anruf.
Ja, die Anrufe wurden zwar, ja, vielleicht, es war, glaube ich, so einmal im Monat war es trotzdem weiterhin. Und eines Nachts war dann wieder so ein Anruf, wo diese Geräusche so extrem waren, wo meine Freundin wirklich das Telefon rangehalten hat und gesagt, ich weiß hier nicht mehr weiter, wir haben inhaliert, wir haben schon alles gemacht, ich will nicht wieder mit ihm ins Krankenhaus. Und das war schon sehr eindrücklich, dass man wirklich gehört hat, dass da was nicht richtig ist. Dass es wirklich so ein, wie solche knarrenden Atemgeräusche und Giemen und Brummen sind so typische Sachen, wie man es beschreibt. Und einfach, das ist nicht richtig, was da passiert. Und dann habe ich wieder gesagt, so komm, und jetzt müssen die mal genau gucken, was da los ist. Warum da was ist, weil das ist nicht normal, dass der so oft und so häufige Infekte hat. Und da reicht es jetzt nicht, von draußen ein Röntgenbild zu machen und zu sagen, ja, die Lunge ist belüftet, sieht schon gut aus, sondern da muss nochmal mehr gemacht werden.
Das heißt, die Mutter ging wieder mit dem Kind in die Klinik und die Kollegen haben das auch so gesehen dort?
Ja, die kannten ihn dann ja schon. Er war dann in der Klinik schon häufiger vorstellig geworden. Der Kinderarzt war auch sehr gut und hatte da auch schon so das eine oder andere in die Wege geleitet und hat auch gesagt, okay, da müssen wir noch mal ein bisschen genauer gucken. Und ich habe dann wirklich auch gesagt, weil ich zu der Zeit auch in der Kinderklinik noch ein bisschen mitgearbeitet habe, da muss man dann leider mal ein MRT machen und gucken, was ist da in seinem Brustkorb einfach los. Weil das ist so nicht normal, dass der immer wieder Infekte hat.
Mhm. Ja. Macht man denn bei so Kleinen auch eine Bronchoskopie?
Ja, das war nachher so, dass man, das ist natürlich so eine Narkose, davon versucht man sich dann trotzdem immer fernzuhalten, weil das natürlich schon ein invasiver Eingriff ist bei so einem Kind. Aber es ist immer wieder faszinierend, wie gut die Lütten das wegstecken. Also das ist so, das kriegen die ganz gut weg und die verstoffwechseln das natürlich sehr viel schneller. Und das hat man genau gemacht und hat den dann intubiert, um dann eben mit einem Bronchoskop da reinzugucken, um zu sehen, was ist da überhaupt los in der Lunge.
Ja. Das ist dann also der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. Die Erwachsenen kriegen, glaube ich, so eine Kurznarkose oder kleine Sedierung, genau. Dann geht das.
Ja.
Und Kinder muss man schon...
Ja, die muss man, das Ding ist, man kann natürlich die Narkose so flach fahren, dass sie potenziell mitatmen können, aber dadurch hat man die Gefahr, dass man eben auch Sachen verletzt und deswegen geht man da meistens die sichere Schiene und sagt so, einmal eine Vollnarkose, es gibt eine Schutzintubation und dann guckt man über diesen Beatmungsschlauch in die Lunge rein und schaut, was da los ist. Mhm. Ja.
Und was kam da raus? Da wurde ja was ganz Auffälliges gefunden.
Ja, und zwar guckte man dann rein und wir wissen einfach, der rechtsseitige Hauptbronchus, die Trachea macht ja rechts und links, geht nach rechts und links. Und links haben wir noch relativ prominent das Herz liegen. Das heißt, der Weg von der Luftröhre ist nicht ganz so steil wie auf der rechten Seite. Das ist also normal. Aber man hat gesehen, dass der Weg nicht so steil war, plus dass er ein leichtes Kinking, also einen kleinen Knick nach oben macht und sich dort in dieser kleinen Vertiefung dann immer wieder Sekret gelagert hatte. Und das Sekret, was unten in den untersten Teilen der Lunge gewesen ist, also in den Bronchien, in den kleinsten Einheiten, nicht richtig weg konnte. Dass sich das immer eigentlich da wieder festgehakt hat und von dort nicht weiter weg konnte. Und das war auffällig. Ich habe gesagt, okay, warum macht es die Luftröhre da? Das ist nicht normal. Und dann ist man weiter auf die Suche gegangen.
Und was kam als nächstes? Was hat dann den richtigen Hinweis gegeben?
Ja, dann ist ein MRT gemacht worden, also eine nicht so Strahlenproblematik, also ein CT hat man sonst beim Erwachsenen wahrscheinlich gemacht. In dem Fall beim Kindern macht man ein MRT, damit die keine hohe Strahlenbelastung haben. Und dann hat man gesehen, dass der Junge einen doppelläufigen Aortenbogen hat. Was nicht normal ist. Unsere Aorta ist, wie gesagt, ein Hohlorgan, was, wie gesagt, unpaarig da ist, wovon wir nur eine haben, die aber in der Embryogenese doppelläufig angelegt ist. Und später verkümmert der eine Teil und wir haben nur eine große Aorta. Und der war doppelläufig angelegt und das war ein alter Rest, aber der so verwachsen war in dem Bereich, dass die Luftröhre versucht hat, da rumzukommen und sich deswegen beim Verwachsen halt einen kleinen Bogen gemacht hat. Und dieser Bogen hat halt immer wieder diese Probleme gemacht.
Damit man sich das anatomisch noch mal ein bisschen vorstellen kann, wo sitzt der Aortenbogen? Also man hat das Herz und da entspringt der Aortenbogen und der heißt Bogen, weil es bogenförmig angelegt rauskommt ist, genau. Oder angelegt ist. Ja. Und doppelläufig heißt einfach zwei Gefäße nebeneinander.
Ja, genau. Also wie gesagt, in der Herzentstehung ist das, wie gesagt, wird das paarig angelegt und durch viele Verschlingungen und Verwachsungen ist es so, dass der, wie gesagt, der eine dann verkümmert. Da sind viele Gefäße, die da zusammenhängen. Und wie schon gesagt, das Herz, das ja eher auf der linken, im linken Brustkorb liegt, die Aorta entspringt dann so nach rechts oben raus und macht dann, wie gesagt, diesen Bogen und verläuft dann eher links an der Speiseröhre nachher mit nach unten in den ganzen Bauchraum und so weiter. Und wie gesagt, geht aber tendenziell nach oben und dort, wo eben halt die Trachea auch läuft, das macht normalerweise, wie gesagt, kein Problem, wenn nicht noch ein zweites Gefäß da ist und der Trachea eben das Problem macht, dass sie nicht richtig wachsen kann.
Und bei kleinen Kindern würde der Bronchus nach unten wachsen und sich ausdehnen, wenn da kein Platz ist und ein Knick entsteht, dann hat das Kind ein Problem.
Ja, kann man sich vorstellen, wie beim Baum, der wächst und wenn da auf einmal dann irgendwas dazwischen ist, wie eine Gehsteinplatte, dann wächst der Ast dann vielleicht drumherum oder ähnliches oder eben der Baum. Und genauso hat das die Trachea gemacht und hat dann gesagt, ja, ich nehme natürlich den Weg des geringsten Widerstandes und dann wachse ich halt mal ein bisschen nach oben. Mhm. Ja.
Das ist wahrscheinlich gar nicht so häufig.
Nee, das ist schon gehört eben, wie gesagt, zu den herzchirurgischen Komplikationen, beziehungsweise, ja, das ist eher selten, so ein doppelläufiger Aortenbogen. Und wenn man das mal sucht im Internet, dann findet man da auch nicht viel, außer man geht auf kinderherzchirurgische Internetseiten. Da gibt's das dann schon mal. Also für die Fachabteilung nicht ganz so selten, aber für uns, ja. Also da wird man auch nicht als erstes daran denken, ach ja, klar, es wird der doppelläufige Aortenbogen sein. Das ist schon eher selten, ja.
Wie hat denn Ihre Freundin reagiert, als sie dann die Diagnose erfahren hat und wie haben Sie reagiert, als Sie es gehört haben?
Ja, das ist natürlich, wenn man schon weiß, okay, es geht jetzt um einen Herzfehler und das ist es einfach, weil der Aortenbogen gehört somit zum Herzen, dann denkt man als Mutter, okay, was hätte schlimmerer sein können als irgendein Tumor oder sowas. Das ist natürlich super extrem. Für mich, da ich lange auf der Kinderherzstation in der Uni gearbeitet habe, ist das dann, habe ich gesagt, okay, alles gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir wissen jetzt, wo er hin muss und wir wissen jetzt, was das Problem ist. Und das ist ja etwas, das macht einen ja kirre, wenn man nicht weiß, was ist denn hier die ganze Problem. Und jetzt weiß man ja, was es ist und das können wir beheben. Und das war dann auf der einen Seite sicherlich eine Erleichterung, weil man wusste, okay, jetzt müssen wir gucken, woran das liegt. Und müssen, also beziehungsweise wir wissen, woran es liegt und müssen das jetzt kompensieren. Ja.
Wie ging es denn dann weiter? Wurde das Kind in dem Krankenhaus operiert oder muss man dann schon wirklich an eine ganz spezialisierte Klinik?
Dafür sollte man immer in Spezialkliniken und in dem Fall ist das UKE die richtige Klinik gewesen, eine große Kinderherzchirurgie, die sie dort haben, die sehr gut aufgestellt sind. Der Kleine ist dort auch angebunden worden, der war, glaube ich, 1,5. Und haben gesagt, okay, wir gucken, ja, das muss gemacht werden. Wir versuchen, ihn jetzt noch ein bisschen größer werden zu lassen, damit er dieser OP was entgegenzusetzen hat. Und das war halt, wie gesagt, sein Vorteil, dass er eher ein kräftiger Junge war und natürlich groß gewachsen durch seine beiden auch großen Eltern. Das hat immer gut funktioniert. Er hatte eigentlich immer gut gegessen und er hatte dem einiges entgegenzusetzen. Aber das ist ein großer Herzeingriff. Das darf man nicht vergessen. Und somit kam dann doch der Tag, an dem er dann operiert worden ist.
Wie alt war er da und wie verläuft so eine OP genau?
Ja, da war er, glaube ich, knapp 2 Jahre alt. Das war, glaube ich, kurz vor seinem 2. Geburtstag. Und ich weiß noch, dass meine Freundin, wir saßen noch davor und er sollte dann eben den nächsten Tag zur OP. Und dann guckte sie mich nur an und fragte, okay, was kann denn alles schiefgehen? Ich erzähle jetzt nicht, was alles schiefgehen kann. Das ist halt ein großer herzchirurgischer Eingriff, in dem Fall ohne Herz-Lungen-Maschine, weil man muss nichts am Herzkreislauf machen, weil das, wie gesagt, ein verkümmerter Aortenbogen war, der selbst kaum noch Blut geführt hat. Deswegen war das kein Problem. Es hat halt, wie gesagt, niemals was Beeinträchtiges vom Wachstum und von seiner Herzzirkulation her. Aber ein Eingriff, wo man links über den Thorax reingeht, seitlich, einen Schnitt macht zwischen den Rippenbögen und dann den Brustkorb eröffnet und von da aus dann anfängt zu präparieren und ranzugehen. Und beim Erwachsenen kann man sich das gut vorstellen, da kann man die Rippen ein bisschen auseinanderspreizen, hat man Platz zum Arbeiten, aber bei so einem 2-Jährigen, das ist einfach, der Situs ist klein, da muss man filigran arbeiten, um da anständig daran zu kommen. Und ja, das war dann, wie gesagt, er ist vorbereitet worden, große Blutentnahme, gegebenenfalls Blutkonserven, musste natürlich einen Tag vorher schon ins Krankenhaus. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste für Mutter und Vater, wenn sie ihr Kind da abgeben müssen, an der Schleuse der Anästhesie, die Anästhesisten nehmen das Kind ab. Das kenne ich halt auch noch, dass sowohl wenn man auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite zu stehen ist, nicht schön. Und man weiß halt nicht, wie es wirklich läuft und man hofft das Allerbeste und hofft, dass alles gut klappt und dass es nicht zu Komplikationen kommt.
Wie lange dauert so eine OP ungefähr?
Und das ist total unterschiedlich. Also wenn natürlich, also ich, da würde ich mich jetzt selbst nicht festnageln, weil das lange her ist, dass ich diese OPs gemacht habe, aber zwischen 3 bis 6 Stunden wird da sicherlich alles möglich sein, ja.
Und da wird dieser überflüssige oder ja zweite Aortenbogen einfach abgetragen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, da wird gekappt, der wird wirklich durchtrennt und gegebenenfalls, also wie gesagt, man setzt diese beiden Gefäße ab, macht eine Klemme ran und dann Nadel und Faden und setzt den ab und dann wie jeder Teil vom Körper, der dann eben so, sag ich mal, stranguliert wird, wird er dann irgendwann zersetzt im Körper. Und somit ist der abgesetzt worden und dann hat man gesagt, ja, und jetzt gucken wir mal, wie sich das alles andere verhält.
Wie ging es denn nach der OP weiter? Wie lange musste das Kind in der Klinik bleiben, auf Intensivstation? Wie ist dann so der weitere Verlauf?
Ja, also es ist ja auch so, das Kind muss ja für so einen großen Eingriff anästhesiologisch vorbereitet werden. Das heißt, die kriegen einen großen Zugang über den Medikamente und auch Katecholamine, also Medikamente gegeben werden, die den Kreislauf stabilisieren. Das muss gegeben werden. Dann wird der Blutdruck kontinuierlich überwacht über ein kleines Gefäß. Das heißt, vorher dauert die Anästhesie noch was, dann dauert die OP und dann kommt das Kind natürlich zur Überwachung auf eine Intensivstation, auf so eine spezialisierte Intensivstation, wo die Pflegekräfte und die Ärzte nichts anderes tun, als sich um genau solche Kinder zu kümmern. Und Er hat das aber super gemacht. Er kam problemlos durch diese OP durch. Es lief alles gut, genauso wie geplant. Er war eine Nacht auf der Intensivstation und durfte dann schon wieder zurück auf die Normalstation. Und man hat ihn beobachtet. Er hat natürlich sogenannte Drainagen drin gehabt. Das ist ganz normal, wenn man natürlich im Brustkorb operiert. Wundflüssigkeiten können nirgendwo hin. Deswegen lag eine Drainage, eine sogenannte Thoraxdrainage, über die halt Wundflüssigkeit ablaufen kann. Meistens wird die dann nach 2-3 Tagen dann gezogen und das kann alles verheilen. Und dem war allerdings nicht so.
Gab es noch eine kleine Wendung? Drainage ist im Prinzip, das kennt man selber, wenn man im Krankenhaus war und eine OP hatte, wie so diese durchsichtigen Schläuche, die dann, wie Sie sagen, aus der Wunde rauskommen und die Flüssigkeit ableiten.
Zuerst ist es ein bisschen blutig, weil na klar, ein bisschen Blut fließt auch ab. Das kann man ganz gut kontrollieren. Kann man sagen, okay, verliert er hier große Mengen Blut? Haben wir vielleicht ein Gefäß nicht richtig gut verschlossen, weil natürlich auch kleinste Gefäße dabei verletzt werden. Und dann kommt der Wundflüssigkeit raus, so meist so gelblich, blutig, ganz normal. Und die wird aber immer weniger. Mhm. Das wurde sie leider bei ihm nicht. Und diese Flüssigkeit sah dann auf einmal nicht mehr gelblich klar aus, sondern sah auf einmal mehr weißlich aus, eher so milchig. Und da haben die Kollegen sehr schnell reagiert, denn das ist eine Komplikation, die auftreten kann nach so einem großen Eingriff. Und höchstwahrscheinlich hat man da ein Lymphgefäß verletzt.
Mhm. Das heißt, die Lymphe, da müssen Sie vielleicht noch 2 Worte zu sagen, was das ist und was ist ein Lymphgefäß? Ist das da in der Nähe? Wie kann das sein?
Ja, die Lymphgefäße laufen mit unseren venösen Gefäßen zusammen. Überall dort, wo wir eigentlich Arterien und Venen haben, laufen auch Lymphgefäße. Die drainieren aus unseren, zum Beispiel in dem Fall im thorakalen Bereich, drainieren eben aus den Bauchorganen Flüssigkeiten raus und transportieren die in die obere Hohlvene, in unser großes Gefäß, was nachher wieder ins Herz reingeht. Also wichtige Stoffe wie Fette, die eben aus der Ernährung rausgezogen werden, werden dann eben in die Blutkreislaufbahn gegeben. Ja.
Gut, jetzt wurde die Flüssigkeit in der Drainage weißlich. Der Verdacht war da, dass ein Lymphgefäß verletzt sein könnte. Was haben die Ärzte gemacht?
Erstmal haben sie es konservativ versucht und haben gesagt, okay, wir wollen natürlich nicht nochmal da an den Brustkorb rangehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und haben dann gesagt, okay, wir stellen ihn um, ernährungstechnisch. Also es gibt auch solche Tests, früher hat man das gemacht, man hat den Kindern dann hochkalorisch, also so Fett, in dem Fall Sahne gegeben und hat das nochmal damit getestet. Wenn es wirklich mehr weißlich geworden ist, hat man gesagt, okay, das wird ein sogenannter Hylothorax sein. So nennt man das eben, wenn der Brustkorb eben mit dieser Lymphflüssigkeit gefüllt ist. Und haben gesagt, okay, wir stellen seine Ernährung um. Fettarme Ernährung. Er darf selbst nichts mehr essen. Und er wird über die Vene ernährt. Das heißt, er hat so einen zentralen Zugang, den hatte er schon von der OP, einen zentralen Venenkatheter, der wird über ein großes venöses Gefäß bis kurz vors Herz gebracht, über den kann dann hochkalorische Ernährung gegeben werden, in dem Fall fettarm. Man nennt das so eine genannte MCT-Diät, das heißt mittelkettige Triglyceride werden dann gegeben, mehr aber auch nicht. Und dann sagen sie mal einem Zweijährigen, nee, er darf jetzt nicht großartig seine Lieblingssachen essen, gerade nach so einer großen Operation, wo man ihm eigentlich alles geben möchte, was er haben will. Und sagt man, nee, für dich heute nur Cornflakes und trockenes Toastbrot.
Dann wird der Tag ja auch lang, ne? Also weil das Essen ja irgendwie auch dazu gehört und für Beschäftigung sorgt und wie Sie sagen, für Freude und Ablenkung.
Ja.
Das hat er dann gar nicht verstanden.
Nee, überhaupt nicht. Und das ist natürlich für die Eltern dann auch nochmal eine große Belastung. Und das möchte man dann seiner Freundin am liebsten auch abnehmen und sagen, komm, du gehst jetzt einfach nochmal raus. Ich setze mich hier mit ihm hin und versuche ihn irgendwie abzulenken da in der Klinik. Und das Gute ist, dass die da sehr gut aufgestellt sind in der Klinik und dass man da sehr viel Ablenkung machen kann. Aber gerade wenn man nicht essen kann und er ist ein guter Esser immer gewesen, ja, das macht einen dann auch nochmal mürbe und ja, das versteht ein zweijähriges Kind einfach nicht.
Und hat das denn funktioniert?
Leider nein. Also dieser Hylothorax, das Problem ist, man kann das auch nicht unendlich machen, sondern klar, wenn da aus den Lymphgefäßen eben halt auch schon diese ganzen Fette aus sind, dann kann man sich vorstellen, wenn die Fette nicht mehr da sind, dann die fehlen einfach und die müssen dann wieder gegebenenfalls nachgegeben werden, aber man kann darüber schon viel verlieren und dann baut natürlich der Körper auch ab. Und dann hat man gesagt, ich glaube nach 5 Tagen, knapp einer Woche, hat man gesagt, okay, das geht so nicht, da müssen wir leider noch mal ran, ja. Also wie gesagt, eine normale, leider eine Komplikation, die nicht ungewöhnlich ist, die passieren kann und die man so auch in den Griff bekommen kann auf konservative Art und Weise. Und das war aber nicht der Fall. Und sowas. Somit musste er nochmal wieder in den OP. Deutlich kleinerer Eingriff und dort konnte man das Lymphgefäß relativ schnell aufspüren und da ist es, glaube ich, verschlossen worden. Und danach war alles gut.
Das heißt, er war noch ein bisschen in der Klinik und konnte nach Hause gehen?
Ja, genau. Also er war noch weiter in der Klinik, wieder nochmal Überwachung und dann, wie gesagt, wieder die Drainagen überwachen, kommt da wieder was raus. Und hat dann aber gesehen, nee, jetzt ist alles gut. Und dann konnten die Drainagen frühzeitig gezogen werden. Sollte trotzdem noch die Ernährung weiterhin mit den mittelkettigen Fettsäuren machen. Also keine hochkalorische Kost, sondern weiterhin Cornflakes und Toastbrot. Was natürlich dann auch schon zermürbend gewesen ist, weiterhin. Wenn man dann auch nach Hause darf, ja. Aber er durfte nach Hause endlich wieder zu Hause sein und konnte dort betütelt werden. Und es ist schon faszinierend, was er da für Sprünge dann gemacht hat.
Das ging dann schnell aufwärts mit ihm.
Ja.
Wie war es denn, abgesehen von der OP und der Narbe und dem sich wieder erholen mit der Atmung und den Beschwerden, die er vorher hatte?
Nichts mehr. Das ist wirklich, also klar hat man gesagt, okay, die Trachea legt man ja nicht gleich wieder dahin, wo sie ist, sondern die verwächst sich wieder. Aber das hat sich so schnell gegeben. Natürlich musste er danach immer noch inhalieren, nochmal Atemtraining machen. Aber das waren so krasse Sprünge. Ich weiß nur, ein paar Wochen nach dieser OP waren wir dann auf dem Spielplatz und das war ein anderes Kind. Der traute sich auf einmal Sachen, hat Sachen gemacht, turnte da rum. Und das war wirklich faszinierend zu sehen, dass da so ein sowas sein kann, dass das so ein krasser Wechsel sein kann. Ja, sehr schön zu sehen. Ja.
Jetzt sind ja ein paar Jahre vergangen. Was ist sozusagen davon noch übrig geblieben?
Ja, also faszinierend ist, dass dort, wo der zentrale Zugang lag, dieser zentrale Venenkatheter, dort hat er eine relativ prominente Narbe noch am Hals. Jemand, der nicht weiß, was das ist, erkennt das auch nicht. Und man sieht dann so einen weißen Punkt. Ich kenne das natürlich und weiß, was da los ist, aber seine Narbe vom Thorax, also vom Brustkorb, ist wirklich ein kleiner, feiner, zarter Strich, den sieht man fast gar nicht. Und eben das Loch, auch wo die Drainage drin war, ist halt, wie gesagt, auch ein kleiner, weißer Fleck. Und alles verwachsen und wenn man nicht weiß, dass da mal irgendwas gewesen ist, dann hat man das auch wirklich vergessen. Ja.
Wie ist er denn heute so unterwegs? Weil Sie gesagt haben, damals auf dem Spielplatz anderes Kind und heute springen, toben, laufen, alles kein Problem.
Er ist in der Schule, dem geht's gut. Tüdelt rum, ist eher noch so ein chilliges Kind. Ich sag mal so, sitzt gerne mal lieber rum, aber mit dem kann man alles machen. Flitzt auch im Garten rum, macht Sport. Ich überlege gerade genau, was spielt er jetzt gerade? Ich glaube, ja, Fußball ist sowieso immer heiß begehrt. Tennis hat er jetzt angefangen und da ist er fit dabei. Und der ist groß gewachsen, er ist ein großer, schlanker Junge und total fit und dem geht super.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Audio Now.